Ich begrüße Laura Cassez von der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und freue mich, wenn du vielleicht am Anfang dich erstmal kurz vorstellen kannst und kurz sagst, was ist die ZWST und was deine Aufgabe da ist.
Ja, vielen lieben Dank, Susanne, für die Einladung. Genau, wie du schon gesagt hattest, mein Name ist Laura Cassez. Ich arbeite für die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das ist der soziale Dachverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Also so wie es den Zentralrat als politisches, repräsentatives Organ gibt, gibt es auch die Zentrale Wohlfahrtsstelle, die ähnlich wie die Caritas und die Diakonie, wie eben schon gesagt, für die sozialen Belange der jüdischen Gemeinden in Deutschland verantwortlich ist. Und ich leite dort die Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung.
Okay, vielen Dank. Laura, dieses Jahr geht es ganz viel um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und natürlich, eigentlich war die Idee, deswegen heißt es ja auch 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, dass wir uns nicht nur nach hinten orientieren und schauen, was war in der Geschichte, sondern dass es auch um das Hier und das Jetzt geht und auch eine Perspektive in die Zukunft und auch vielleicht auch eine Normalität zu schaffen, all das, was mit diesem Jahr verbunden wird. Einen kleinen Rückblick brauchen wir aber, glaube ich, doch, um die jüdischen Gemeinden heute in Deutschland zu verstehen. Und zwar, was meinst du, sind so die wichtigen Meilensteine seit 1948 bis heute in der deutschen Geschichte?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil natürlich dieses Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, auch seine Ambivalenzen mit sich bringt. Als 1945 die Alliierten Deutschland oder das deutsche Gebiet befreit haben, hätte man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt niemals gedacht, dass es jemals wieder jüdisches Leben in Deutschland geben wird. Und auch die Menschen, die hier in Deutschland hauptsächlich gestrandet sind als Überlebende der Vernichtung durch die Nationalsozialisten, waren hauptsächlich Menschen, die aus Osteuropa kamen und eigentlich hier in den Besatzungszonen gestrandet sind und das auch für viele Jahre geblieben sind. Sie waren Menschen, die eigentlich immer darauf vorbereitet waren, in Deutschland nur für eine kurze Zeit zu bleiben, auf gepackten Koffern sitzend und immer mit diesem Plan auch nicht in Deutschland bleiben zu wollen. Und dennoch war es so, dass ich natürlich, und das ist auch dem geschuldet, dass es auch einige Überlebende gab, die auch vor dem Krieg aus Deutschland kamen und diese Einstellung hatten, dass man die Gemeinden gerade deshalb wieder aufbauen muss, weil ansonsten, das war so dieses Narrativ, Hitler gewonnen hat. Und dieses konfliktreiche Zusammenleben, also diese Idee davon, dass jüdische Gemeinden einerseits wieder aufgebaut werden müssen, aber irgendwie gar nicht, es gar kein Konzept von jüdischer Gegenwart und jüdischer Zukunft so richtig gab, das hat die Gemeinden ganz lange begleitet. Und dennoch war es so, dass sich über die Jahre hinweg jüdische Gemeinden wieder entwickelt haben und wirklich auch ein Leben auch in der deutschen Gesellschaft entwickelt hat, auch mit allen Ambivalenzen und mit einer fortlaufenden Kontinuität von Antisemitismus, die Menschen auch erlebt haben. Und dennoch war es eben so, jüdische Gemeinden haben sich wiederentwickelt und ein ganz besonderer Meilenstein in dieser Entwicklung war dann tatsächlich die Wende und eben der Fall der Mauer, der Zerfall der Sowjetunion. Und die erste Ministerpräsidentenkonferenz, die wiedervereinigte Ministerpräsidentenkonferenz, bei der beschlossen wurde, dass eine besondere Maßnahme zur Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland getroffen werden soll. Und diese Maßnahme war, Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die jüdisch sind, als sogenannte Kontingentflüchtlinge in Deutschland aufzunehmen und damit die jüdischen Gemeinden in Deutschland zu stärken. Mit dieser Maßnahme hat sich die jüdische Community in Deutschland versechsfacht. Es war eigentlich, man konnte eigentlich bis in die späten 80er Jahre rein gar nicht richtig sagen, wird es überhaupt 2021 jüdisches Leben in Deutschland geben? Denn die Zahl, von der wir hier sprechen, sind 30.000 Gemeindemitglieder Ende der 80er Jahre. Und diese Zahl hat sich dann durch knapp 200.000 Menschen, die als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland zugewandert sind, eben extrem vervielfacht. Von diesen Menschen sind nicht alle heute Mitglieder jüdischer Gemeinden, aber wir zählen heute immerhin 100.000 Menschen als Mitglieder jüdischer Gemeinden. Und das ist natürlich eine große Veränderung. Und dementsprechend glaube ich, ist es auch richtig, dass eben dieses Festjahr gefeiert wird, weil es darauf hinweist, dass die jüdische Community in Deutschland vor allem auch eine Geschichte der Brüche und der Kontinuitäten ist. Also eine Gemeinschaft einer unglaublich langen Geschichte und gleichzeitig einer sehr einer aufgeladenen Geschichte, einer Geschichte, die nicht so einfach zu verhandeln ist. Und das steht ja letztlich nicht nur auch für eine jüdische Geschichte, sondern auch für eine deutsche Geschichte. Und ich glaube, dass wenn dieses Festjahr auch dazu verwendet wird, sich diesen, ne, sich auch gesellschaftlichen Reibungen und auch Schwierigkeiten wirklich zuzuwenden und gleichzeitig auch die jüdische Gemeinschaft als Teil deutscher Geschichte und der deutschen Gesellschaft zu verstehen, dann kann das ein sehr spannendes Festjahr werden.
Wow, vielen Dank. Eigentlich ist es schon meine nächste Frage. Hast du mich wirklich eingeladen, auf meine nächste Frage zu gehen? Und zwar, wie die Gemeinde denn heute aussieht. Aber ich wäre nur eine einfache Frage, die jeder beantworten könnte, aber ich frage es ja dich. Und zwar, ich hätte auch schon gerne ein bisschen die Vielfalt von jüdischen Gemeinden und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und auch gleich schon verbunden. Mit für dich so, was die Perspektiven sind, was so die Weichen sind, die jetzt gestellt werden. Du hast ja davon geredet, dass wir Ende der 80er nicht davon ausgehen konnten, dass überhaupt hier eine relevante jüdische Gemeinde noch bleiben wird oder sich etablieren bleibt. Aber was, also wie kannst du dir vorstellen, was passiert jetzt? Werden wir größer? Wird es weniger werden? Werden wir weniger in Gemeinden organisiert sein? Wie kannst du dir vorstellen, wird so das jüdische Leben für dieses 21. Jahrhundert aussehen in Deutschland?
Ja, also auch das ist natürlich eine spannende Frage, die die jüdische Gemeinschaft auch umtreibt. Ich glaube, einerseits ist es so, dass allein schon auf die vielfältige Art und Weise, wie auch von jüdischen Gemeinden und jüdischen Organisationen Initiativen für dieses Festjahr gestartet wurden, bildet sich auch schon ab, dass die jüdische Gemeinde in Deutschland schon auch eine sehr heterogene ist. Also wir sind eine vergleichsweise kleine Community, aber man kann mitnichten sagen, dass diese Gemeinschaft eine homogene Gruppe ist. Es fängt schon damit an, dass, wie ich beschrieben hatte, diese jüdische Gemeinschaft aus ganz unterschiedliche Biografien und Lebensgeschichten und auch Bezüge zu Deutschland mitbringt. Vielleicht um einen auch historisch schon auch relevanten Aspekt darzustellen, nicht alle jüdischen Menschen, die in Deutschland leben, haben die gleiche Perspektive auf die Shoah zum Beispiel. Es gibt diejenigen, die eine Biografie in der Familie haben, die überlebt hat, ja, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die Shoah als Überlebende in ihre Familien getragen haben. Und dann gibt es diejenigen, und dazu zählen viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, deren Großeltern zum Beispiel in der Roten Armee gekämpft haben. Allein das ist schon, also die Perspektive auf die Geschichte auf diesen unglaublichen Zivilisationsbruch der Shoah ist schon eine unterschiedliche. Und dann gibt es natürlich auch die Perspektive auf die Religion. Ja, auch in Deutschland ist es so, dass die jüdische Community oder die meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland zwar Einheitsgemeinden sind, also einen übergeordneten Ritus haben, dem sich die Gemeinde in der Praxis unterordnet, so wie eben die Synagoge funktioniert. Aber in ihrem alltäglichen Leben wird das Judentum ganz unterschiedlich ausgelebt. Manche leben das Judentum eher traditionell, feiern jede Woche Schabbat, halten Koscher, gehen in die Synagoge, und andere tun das nicht, aber haben dafür einen sehr kulturellen Bezug zum Judentum. Manche leben auch orthodox und dann gibt es auch wieder diejenigen, die sich in ihrem Leben umentscheiden. Ich finde auch das ist was ganz Besonderes in der jüdischen Community, dass es eben auch diese Möglichkeit gibt, seinen eigenen Bezug auch zum religiösen Aspekt des Judentums herzustellen. Aber ich glaube, was eben besonders wichtig ist, ist auch die jüdische Gemeinschaft eben nicht nur als eine Religionsgemeinschaft zu verstehen. Es gibt im Deutschen eigentlich gar nicht so einen richtigen Ausdruck dafür, wie man jetzt die jüdische Gemeinschaft adäquat beschreiben würde. Aber es sind eben ganz, ganz viele Dinge, die für jüdische Menschen wichtig sind. Unter anderem eben auch, und also da ist der kulturelle Bezug, wo Menschen herkommen, auch immer ein besonderer. In meinem Fall ist es so, die meine Großeltern mütterlicherseits kommen aus Polen und mein Vater oder die Familie meines Vaters kommt aus Argentinien, ursprünglich aus der Türkei. Also ich bin auf der einen Seite aschkenasisch und auf der anderen Seite sfardisch. Und da zeigt sich ja schon die jüdische Gemeinschaft, also da zeigt sich an mir, und ich bin nur eins von ganz vielen Beispielen innerhalb der jüdischen Community, wie heterogen auch die kulturellen Bezüge zum Judentum sind.
Wenn wir haben jetzt eine Chance, ich sehe es als eine kleine Chance, dass wir jetzt eventuell es tatsächlich Lehrer und Lehrerinnen gibt, die uns zuhören und sagen, ja, ich höre mir doch mal an, über wenn zwei Frauen über jüdisches Leben heute in Deutschland sprechen oder sich gegenseitig interviewen. Und du hast die Chance, diesen Lehrkräften was mitzugeben, was wir uns vorstellen oder was du dir wünschen würdest, wenn Nicht-Juden über Juden und Jüdinnen in Deutschland sprechen oder über wie sie sie darstellen. Also vielleicht kennt man jetzt ja Juden nicht mehr nur aus dem Geschichtsbuch, Holocaust-mäßig. Jetzt hat man vielleicht mal Unorthodox auf Netflix gesehen oder man hat richtig Glück gehabt und hat Mazel Tov-Cocktail gesehen. Was ist es, wenn wir die Chance hätten oder wenn du die Chance hast zu sagen, hier, vielleicht fangt ihr so an oder da könnt ihr ansetzen, das wäre mein Wunsch.
Ja, du hast es in unserem Vorgespräch eigentlich schon angesprochen, diese Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdbestimmung oder andersrum, der Selbstbestimmung und der Fremdwahrnehmung, die insbesondere in Deutschland schon eine Rolle spielt, wenn wir über jüdisches Leben sprechen. Das ist die eine sehr spezielle Sache. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass es diese Diskrepanz gibt, also einmal die mediale Darstellung, die Kippa, also der Kippa-Hinterkopf, wenn es wieder um Antisemitismus geht, die orthodoxen Juden im Scheunenviertel als Symbolbild für die angebliche unbekannte Welt nebenan, im Kontrast zu jungem jüdischen Leben, das eigentlich, wie zum Beispiel Dima in Mazel Tov-Cocktail sagt, nicht morgens aufwacht und denkt, er ist Jude, sondern junge Menschen, die ja einen Bezug zu ihrer Identität haben, aber eigentlich auch nur junge Menschen sein wollen und nicht ständig zu Juden gemacht werden. Also das ist die eine Sache, und ich glaube, wenn ich Lehrkräften etwas mitgeben wollen würde, dann wäre das, die eigene Perspektive auch wahrzunehmen und auch selbst wahrzunehmen, dass es ein Unbehagen gibt, wenn man allein schon auf das Wort Jude schaut, wenn man das Wort Jude sagen muss, weil es im Geschichtsbuch oder im Geschichtsunterricht als etwas vermittelt wird, was Leute markiert hat, um sie dann zur Vernichtung zu führen, und gleichzeitig man noch nicht mal weiß, ob man eventuell ein jüdisches Kind im Unterricht sitzen hat. Das sind natürlich, das ist eine unglaubliche Aufladung. Der kann gar nicht ohne Unbehagen begegnet werden. Und ich glaube, die Erkenntnis darum, dass es dieses Unbehagen gibt und sich damit auseinanderzusetzen, ist etwas, was schon ganz, ganz, ganz viel bewirken kann im Nachdenken, im Sprechen über jüdisches Leben. Das Zweite ist, wenn man dann wissentlich ein jüdisches Kind in der Klasse hat, ist es wichtig zu wissen, dass dieses jüdische Kind nicht immer nur das jüdische Kind sein will und auch niemals für alle jüdischen Perspektiven stehen kann, die es eben gibt, weil, wie ich eben schon gesagt hatte, die jüdische Community heterogen ist. Sie will es sein und sie soll es auch sein. Und nur dann ist sie auch lebendig. Nur dann kann man einen lebendigen Bezug zu ihr in irgendeiner Art und Weise aufbauen, wenn man das auch versteht. Und ich denke, das sind so die zwei Dinge, der eine sehr spezielle Faktor, der eben das, was eben jüdisches Leben ausmacht, betrifft, nämlich, dass es ein Unbehagen gibt, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das Zweite, und ich würde sagen, das ist etwas vielleicht Allgemeingültigeres, was durchaus auch auf andere Minderheitengruppen zutrifft. Auch das muslimische Kind möchte nicht immer nur das muslimische Kind sein. Und als Expertise immer befragt werden zum Thema Kopftuchverbot, ja oder nein, oder anderen, oder wie ist es mit dem Schächten und lauter solche Dinge. Ich denke, das sind generelle Sensibilitäten, die natürlich auch in einer postmigrantischen Gesellschaft nicht nur jüdische Kinder betreffen. Und das Dritte natürlich, das meinte ich gerade eben schon, das jüdische Kind ist nicht nur das jüdische Kind, das bringt ganz viele Perspektiven mit. Die meisten jüdischen Kinder und Jugendlichen, die meisten jüdischen Menschen in Deutschland haben per Definition einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, sie haben auch Ressourcen, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen und zu begreifen, weil sie selber auch mitbringen. Und sie sind vielleicht und sie wollen vielleicht und können nicht jede Frage beantworten, aber sie können ganz viel an dem Verständnis dafür beitragen, was es bedeutet, unterschiedliche Perspektiven mitzubringen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gerne vermitteln würde. Und das, vielleicht das dritte, ja, die, oder eigentlich das vierte zu diesem Festjahr, es ganz wichtig ist, jüdisches Leben sichtbar zu machen, aber dass die Arbeit in der Bekämpfung um Antisemitismus vor allem bei einem selbst anfängt. Da ein Festjahr nur insoweit etwas bewirken kann, dass es natürlich eine Sichtbarkeit gibt, Stereotype auch abgebaut werden können, aber der Kampf gegen Antisemitismus natürlich ein gesamtgesellschaftlicher ist und der muss bei einem selbst anfangen.
Jetzt bist du, hast du leider ein Stichwort gebracht, das mich dazu bringt, noch eine Frage zu stellen. Ich muss jetzt einfach, keine Ahnung, ob das jetzt mit reinkommt in den Podcast oder nicht, aber für mich ist es wichtig, weil ich mit meinen Schülern und Schülerinnen, ich bin selber Religionslehrerin für jüdische Religion, wir haben darüber gesprochen, dass die sind ein bisschen müde mit dem Thema Antisemitismus. Sie wissen, was das betrifft, aber was einige, womit einige im Moment wirklich hadern, ist, dass sie dass Judentum und Jüdischsein im Moment immer sehr eng verbunden ist mit der Auseinandersetzung zu Antisemitismus. Ich weiß nicht, wenn, du weißt, vielleicht 5 bis 10 Jahre zurück war das noch nicht so. Halle hat jetzt dann auch nochmal die Sache verschärft und verstärkt. Und es ist auch wichtig, diesen Punkt also in unserer Arbeit auch nochmal zu sehen, wie gibt es mit Klischees, mit Stereotypen, all das, was das bewirkt. Aber ich sehe das Bedürfnis und ich glaube, wir werden den Kindern und Jugendlichen, unseren jüdischen Kindern und Jugendlichen nicht immer gerecht, wenn wir, oder wie können wir ihnen gerecht werden, dass sie nicht nur über dieses Thema Antisemitismus jetzt auch wieder wahrgenommen wird. Also, dass jüdisch immer mit so, jüdisch sein jetzt oft in Verbindung gebracht wird mit eigentlich einem negativen Thema.
Ich würde dem total zustimmen, dass es vor allem auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit eine extrem selektive Wahrnehmung von jüdischem Leben in Deutschland gibt. Und aktuell dreht die sich um Antisemitismus. Es ist natürlich mit Ambivalenzen auch wieder verbunden, weil es natürlich einerseits wichtig ist, dass auch in einem öffentlichen Diskurs klarer wird, Antisemitismus war in Deutschland nie weg. So, und jetzt wird er natürlich auch durch bestimmte gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, wir sehen es jetzt auf diesen sogenannten Hygienedemos, nochmal befeuert. Ja. Ja? Und gleichzeitig ist es eben so, wenn man eben jüdisches Leben in Deutschland, auch in Deutschland, nur über Antisemitismus definiert, dann hat das eigentlich auch eine, also es gibt auch einen Grund, warum sich auch jüdische, insbesondere junge jüdische Menschen dagegen wehren, weil die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland schon ein Zeichen gegen Antisemitismus ist und gleichzeitig es nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden sein sollte, Antisemitismus zu bekämpfen. Es gibt natürlich unglaublich viele, auch insbesondere junge AktivistInnen, die sich dafür einsetzen, auch nochmal eine jüdische Person, auch ExpertInnen mittlerweile, nur um mal auch beispielsweise Marina Czerniewski zu nennen, vom Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, die auch wirklich explizit auch auf die Wichtigkeit des Einbezugs jüdischer Perspektiven in das Sprechen zu Antisemitismus einzubeziehen. Und gleichzeitig, wir können über jüdisches Leben nicht ganz ohne Antisemitismus sprechen, aber wir sollten nicht nur über Antisemitismus sprechen, wenn wir über jüdisches Leben sprechen. Ich glaube, ja. Das ist so, das ist vielleicht so die Faustregel. Ja? Das eine geht nicht ohne das andere. Und gleichzeitig sollte das eine nicht das andere ausschließlich bestimmen.